Herzlich willkommen zur etwas verspäteten Review zum Spiel der Minnesota Vikings bei den gegen die Cleveland Browns. Ja, mussten es offensichtlich ein bisschen sacken lassen vom Wochenende. An meiner Seite Stefan Starke. Erstmal hallo Stefan.
Hi Jonas, ja, du hast es schon gesagt, terminlich sind wir ein bisschen später dran. Wenn wir uns beide so im Vorgespräch gehört haben, dann sind wir dennoch weiterhin ziemlich enttäuscht. Lass es uns hinter uns bringen. Sodass wir dann vielleicht besseren Mutes auf das kommende Wochenende schauen können.
Ja, erstmal 7-14 das Spiel ausgegangen. So das komplette Gegenteil von dem, was wir in den letzten Wochen immer so gesehen haben, nachdem wir in den letzten Wochen doch tendenziell eher Shootouts gesehen haben. Dieses Mal auf beiden Seiten offensiv relativ wenig los. Ich kann gar nicht so sehr sagen, dass das so viel an den Defenses lag. Also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt Defensive Battle nennen. Auf Seiten der Vikings, also der Vikings Offense könnte man da schon eher sagen, dass das auch aufgrund einer Dominanz der Defense war auf der anderen Seite. Andererseits, also auf der anderen Seite des Balles, hat uns Baker Mayfield doch einige Geschenke gemacht. Aber jetzt mal erstmal generell, wie ist deine Meinung zum Spiel, woran hat es gelegen? Und waren die Browns einfach zu gut oder waren die Vikings am Sonntag einfach zu schlecht?
Ich finde, da gibt es gar nicht so eine einfache Antwort dazu. Also man muss schon sagen, dass die Browns auf dem Papier her dieses Jahr einfach das bessere Team sind. Das ist einfach so. Die sind für mich ein Titelkandidat. Ich habe die ja auch als tatsächlich. Das gilt es einfach zu respektieren, das ist das bessere Team. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, was du schon gesagt hast, es war bei Gott nicht so, dass die Browns so gut gespielt haben, wie sie normalerweise sind. Gerade Mayfield hat uns eine Menge Chancen gegeben, indem er eben offene Receiver nicht gesehen hat, indem er teilweise Entscheidungen getroffen hat. Ich denke da, ich glaube, ein Third Down war es, wo er gescrambled hat, obwohl der Receiver in der Flat wide open war fürs First Down und er scrambled und schafft es dadurch nicht. Also die geben ein starkes Team wirklich zu schlagen. Das muss man, denke ich, so sagen. Und wir konnten uns das auch nicht ausnutzen. Primär war es, denke ich, daran, dass einfach unsere Offensive Line komplett überfordert war. Das war wirklich richtig böse. Und Kirk Cousins hatte, denke ich, auch nicht sein bestes Spiel. Aber grundsätzlich würde ich den Sieg oder beziehungsweise den Nicht-Sieg haben wir definitiv meiner Meinung nach an der Offensive Line liegen lassen, weil man einfach unfassbar viel Druck generiert hat, weil man kein Running Game aufziehen konnte, obwohl natürlich unser Coaching-Staff mal wieder komplett sinnlos teilweise das Running Game forciert hat. Verlierst du ein Spiel, das du nicht verlieren musst, gegen einen Gegner, der eigentlich besser ist, aber der dir genug Chancen gibt. Und das ist schon richtig bitter. Und vielleicht, wir werden gleich sicher noch darüber diskutieren, aber dass diese Niederlage an den Referees und an der Schiedsrichterentscheidung festzumachen, obwohl es manche Entscheidungen gab, die sicherlich auch anders eher zu unseren Gunsten hätten ausgelegt werden können. Aber diese Niederlage daran festzumachen, das ist viel zu einfach, meiner Meinung nach.
Ja, es ist viel zu einfach und meiner Meinung nach auch einfach komplett falsch. Also ja, natürlich gab es da Entscheidungen, die daneben waren. Natürlich vor allem die Pass-Interference-Entscheidung, beziehungsweise die nicht gefallene Pass-Interference-Entscheidung am Ende.
Ja.
Klar, wenn wir dann noch einen Versuch von der Yard-Linie kriegen, vielleicht geht es in die Overtime, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, so wie diese Front dominiert hat, weiß ich nicht, ob wir den von der Yard-Linie reingepuncht hätten. Also da will ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Im Endeffekt hat es aber andere Gründe gehabt. Und ich meine, es sind Calls in beide Richtungen nicht genommen worden. Also wenn ich jetzt mal überlege, zum Beispiel in dem Touchdown-Drive der Browns, wo eine offensichtliche Facemask an der Sideline nicht gesehen worden ist. Das ist in beide Richtungen passiert. Es war einfach generell kein guter Tag der Schiedsrichter-Crew. Ja. Und da jetzt wieder die Referee-Opferrolle zu nehmen, Das sehe ich da persönlich nicht. Und du hast es ja auch schon gesagt, also die Browns haben uns so viele Chancen gegeben. Mayfield hat wirklich ein unglaublich schwaches Spiel gemacht. Die Defense hat sich verbessert gezeigt. Insgesamt würde ich sagen, hat auch, finde ich, vom Gameplan her das richtig gemacht, so wie ich das auch vor dem Spiel so ein bisschen gesagt hatte, dass man eben nicht komplett auf wir stoppen das Running Game geht, wo man natürlich schon eine gewisse Versuchung gehabt hätte gegen dieses Browns-Team. Ich bin mir sicher, dass es da eine gewisse Versuchung gab, das zu tun. Aber dass man eben gesagt hat, okay, wir lassen die ein bisschen laufen, wir geben da ein bisschen Raum, versuchen aber dafür halt, die Big Plays durch die Luft zu limitieren, das vertikale Play-Action-Passspiel, was Stefanski ja, wissen wir ja, gerne spielt. Davon ist halt nicht viel gekommen. Teilweise, weil die Defense das okay gespielt hat, teilweise eben, wie schon gesagt, weil Mayfield hier und da ein paar offene Receiver einfach verfehlt hat. Aber das war schon, denke ich, insgesamt der richtige Plan, mit dem man da defensiv ins Spiel gegangen ist. Und wenn man am Ende mit 14 zugelassenen Punkten da steht, dann kann ich da den schweren Vorwurf machen, jetzt mal abgesehen von diesem, von dieser 3. und 20 Conversion kurz vor der Halbzeit, wo ein 34 Yards Lauf entsteht. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Da hätte ich am liebsten wieder sonst was in den Fernseher geworfen, als ich das gesehen habe. Aber das ist ein Play und es darf nicht passieren, aber es passiert halt hier und da mal. Und ein gutes Team nutzt solche Chancen dann eben auch. Und auch wenn die Browns nicht ihren besten Tag hatten, ist es halt ein gutes Team, die auch an schlechten Tagen Chancen nutzen, die ihnen halt gegeben werden. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu den Vikings. Und ich meine, jetzt reden wieder alle, oh, Nummer, ja, sie sind 1 und 3, aber sie haben positives Point Differential. Ja, aber es sind halt, sie haben halt die Chancen, die sie hatten, um die Spiele zu gewinnen, haben sie halt nicht genutzt. Und das jetzt schon dreimal nicht. Und wenn du halt ein wirklich gutes Team bist, dann nutzt du solche Chancen eben auch irgendwann mal. Und das haben die Vikings jetzt zum wiederholten Male nicht hingekriegt. Und da muss man eben einfach sagen, auch wenn dieses Team mehr Potenzial hat, aber im Endeffekt ist es ein Durchschnittsteam dieses Jahr. Viel mehr ist es einfach nicht.
Ja, ich habe dich gerade nicht mehr gehört, aber ich habe gehört, dass du gesagt hast, wir sind ein Durchschnittsteam. Und da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja? Also wir sind nun mal kein Contender, wir sind ein Team, ich würde so sagen Fringe-Playoffs, dadurch, dass einfach mehr Teams in die Playoffs kommen. Aber das, also ja, wir sind besser, denke ich, als der 1-3-Record, das kann man schon sagen. Aber es ist halt einfach zu wenig, um wirklich oben mitzuspielen, das muss man ehrlich sagen. Und jetzt werden wir am eines der schlechtesten Teams der Liga, da erwarte ich schon gerade zu Hause einen relativ klaren Sieg. Aber man muss einfach, denke ich, mal einordnen, was man ist. Man ist ein Mittelklasse-Team. An guten Tagen, gerade wenn die Offensive Line durchschnittlich bis oberdurchschnittlich spielt, dann kann man wahrscheinlich bei jedem Team gefährlich werden. Aber an schlechten Tagen sieht es halt auch ganz übel aus, das muss man auch mal so sagen. Und ja, das ist so ein bisschen auch das Problem, finde ich, dass man so auf diesen One-Shot gegangen ist dieses Jahr nochmal. Du hast es immer wieder gesagt, Jonas, mit Einjahresverträgen auf Pump mehr oder weniger den Kader finanziert. Aber der Kader reicht halt nicht dafür, für den ganz großen Wurf. Und da kommt sowas raus. Und ja, die Saison wird bitter. Ich glaube nicht, dass wir komplett abkacken werden, aber ich glaube auch nicht, dass wir zweistellige Siege rausziehen und dann bist du genau so ein Mittelklasse-Team, graue Maus der Liga, das immer mal wieder einen Win hat, wo man sich freuen kann. Und gerade die Vikings haben auch immer mal wieder Niederlagen, die nicht sein hätten müssen, wo man sich, wie Justin Jefferson es in der PK gesagt hat, einfach selber in den Fuß geschossen hat. Und das wird die Saison sein, denke ich.
Jetzt nochmal zu dem Thema, was natürlich so komplett über allem geschwebt hat. Ich meine, wir haben letzte Woche im Podcast darüber diskutiert, ob und wenn ja, warum diese Offensive Line sich in den letzten Wochen verbessert und stabilisiert hat. Ich habe letzte Woche im Podcast schon gesagt, ich weiß nicht, ob sich diese Offensive Line verbessert hat. Es war halt einfach nur ein Schema, was man darum gebaut hat, was der Offensive Line so viel Last wie irgendwie möglich abgenommen hat. Durch ein sehr, sehr schnelles Passing-Game. Dazu halt noch gerade gegen Seattle, gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt eine Megafront hat. Jetzt hat sich das natürlich so mächtig in die andere Richtung bewegt, ja, gegen die Browns, und sich auch bestätigt, dass so richtig verbessert das nicht wirklich hat. Jetzt habe ich diese Woche gesehen bei Adrian Franke, der geschrieben hat, die Vikings hatten mal wieder ein Spiel gegen eine sehr gute Front, wo man komplett dominiert worden ist und keinen Plan B hatte. Ist das eine Kritik, die du in diesem Fall bei diesem Spiel gelten lassen würdest, dass man keinen Plan B hatte in dem Fall? Oder bist du der Meinung, dass es bei einer derartigen Dominanz der Front eventuell gar keinen Plan B mehr gab?
Schwierig. Also, wenn ich mir das angucke, dass wirklich, ich denke mal, außer Brian O'Neill und vielleicht noch Bradbury, jeder Mensch da irgendwie was blocken sollte, sei es O-Line, sei es Running Back, sei es Tight End, komplett aufgefressen wurde, dann muss ich irgendwann fragen, ja, was sollst du denn machen? Also Clint Kubiak kann sich schlecht selber hinstellen und blocken, ja, als 12. Mann. Ich habe auf Twitter, ich weiß gar nicht von wem, der hat eine ziemlich ausführliche Analyse zu O-Line gemacht, der hat auch gesagt, ja, irgendwann, wenn du halt so hoffnungslos overmatched bist, wenig da. Gut, was man natürlich, was wir ja schon gesagt haben, immer angreifen kann, ist, dass dieses First und Second and Long Runs einfach zu viel sind, das stimmt. Das hilft halt nicht, wenn Myles Garrett eh schon deinen Left Tackle, naja, mehr oder weniger vergewaltigt. Dann hilft es auch nicht, dass dann dritte Downs gehen, die natürlich ein Passdown sind. Ne? Das hilft nicht, ist aber wahrscheinlich, nehme ich mal an, eher die Sache vom Head Coach, wie runlastig der sein will. Und ansonsten, ich weiß nicht, Jonas, also ich hatte da jetzt nicht so den Plan, was man hätte besser machen können. Sie haben Rollouts probiert, das ging komplett schief, meiner Meinung nach. Sie haben Screen probiert, aber wenn du selbst beim Screen gefressen wirst als Quarterback, ist auch schwierig. Also sagen wir es so, ich bin ja sehr, oder wir sind beide sehr kritisch, was das Coaching angeht, aber als ich am Sonntag auf der Couch mit den Spielern geguckt habe, war eher so, ja, die Front, die Cleveland Front ist einfach zu gut, unsere Protection ist einfach zu schlecht. Und wenn das, wie gesagt, so krass ist, dann mache ich dem Coach weniger Vorwurf, weil ich nicht wüsste, was jetzt auf die Schnelle hätte besser sein können.
In dem Fall gehe ich auch komplett mit und ich bin auch der Meinung, also ich weiß nicht, welchen Plan B man da noch hätte finden müssen. Und ich glaube, ich weiß auch, auf welche Twitter-Analyse du anspielst. Ich habe das auch gesehen, habe auch den Text gelesen, auf Zone Coverage war der von Luke Brown war der. Ja,
Luke Brown, genau.
Die haben schon im Vorhinein gewusst, dass diese O-Line Hilfe brauchen wird. Und sie haben viel mit den Tight Ends gespielt, haben denen viele Blocking-Aufgaben gegeben, haben Conklin oft in Pass-Pro gelassen, haben Ellison in Pass-Pro benutzt, haben mit den Running Backs viel in Pass-Protection gearbeitet. Überall da wieder ein Chip, da wieder ein Double-Team, Slide-Protections immer in Richtung von Garrett. Also ja, die haben eigentlich, was das angeht, schon alles gemacht, was du da machen kannst. Dazu kommt halt auch noch, wir hatten ja schon gesagt und ich hatte schon befürchtet, dass die Browns mit ihren Linebackern und generell defensiv sehr viel dieses Kurzpassspiel wegnehmen werden, wodurch die Vikings ja in den ersten Wochen extrem viel erreicht haben und eben ein sehr, 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 sehr schnelles Passing-Game gehabt haben. Das ist passiert und die Vikings mussten ein bisschen tiefer attackieren, aber selbst damit haben die Vikings immer noch ein Time-to-Throw von 2,51 Sekunden gehabt, was immer noch schnell ist, was immer noch ein wirklich schnelles Passing-Game ist. Selbst wenn sie vertikal attackiert haben, das waren ja meistens mit diesen Go-Routen an der Sideline und selbst die kannst du ja innerhalb von 2,5 Sekunden werfen und das haben sie ja auch gemacht. Und dann muss man halt wirklich irgendwann mal fragen, so, was soll der Plan sein? Wir haben viele viele Plays gehabt, die man normalerweise als Blitzbeater benutzt. Ich meine, so viel haben die Browns ja gar nicht geblitzt. Sie haben öfter mal ihre DBs mal gebracht, aber ansonsten haben die ja gar nicht so viel geblitzt. Und trotzdem haben die Vikings eben viele Plays benutzt, die man normalerweise eben gegen den Blitz nutzt, um den Ball irgendwie schnell rauszukriegen. Haben viel mit diesen mit Shallow Cross, Mesh-Konzepten und so weiter gearbeitet. Das haben sie alles versucht, das zusätzlich zu der Hilfe mit der Protection, zusätzlich zu der Tatsache, dass es immer noch ein sehr schnelles Passing-Game war. Und trotzdem bist du so dermaßen dominiert worden, dass du an über 50% der Snaps Druck auf den Quarterback hattest. Das Screen-Game ist nicht aufgegangen, laufen konnten sie auch nicht. Ja, es wurde wieder ein bisschen zu viel gelaufen, aber ich bin auch der Meinung, also ich weiß nicht, wie dieser Plan B noch hätte aussehen sollen. Ich weiß nicht, was der Coaching-Staff sich da noch hätte überlegen sollen. Und ich tue mich auch schwer damit, Cousins irgendwie in diesem Spiel mit reinzunehmen, weil ja, es war nicht sein bestes Spiel. Und er hat ein, zwei Entscheidungen gehabt, wo man sagt, okay, da hätte er was besser machen können. Aber insgesamt, wie viele Snaps wird man jetzt sehen, wo man wirklich sagen muss, okay, da hätte Cousins jetzt was anders machen müssen, da hätte er eine Chance gehabt. Klar, wenn er mobiler wäre, dann hätte er vielleicht an ein, zwei mehr Plays dann noch was machen können, eventuell da noch ein, zwei Snaps verlängern können, aber auch da, also wenn du Sonnendruck hast, ich weiß nicht, also ich fand, ein schlechtes Spiel war das auch nicht, und wenn ich mir das PFF-Grading angucke, dann hat er auch noch, also kein wirklich gutes Spiel, aber auch kein schlechtes Spiel gehabt. Also es war jetzt nicht so dieser klassische Stinker, den er ja so einmal alle paar Wochen wieder irgendwo drin hat. Das war es gar nicht, meiner Meinung nach. Aber irgendwie waren sowohl er als auch der Coaching-Staff, als auch die Receiver etc., die waren halt irgendwann mit ihren Möglichkeiten am Ende. Und die Secondary der Browns, selbst ohne Greg Newsom, ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also es ist schwierig zu sagen, was man da noch hätte machen sollen. Und klar, man hat auf Twitter wieder gesehen, den und den Wurf, den Cousins eventuell hätte nehmen müssen. Aber das in einem Standball zu zeigen, ist halt auch wieder einfach. Und wenn du halt kaum ein Passspiel durchbringen kannst, wo du mal 2,5 Sekunden Zeit hast, und sagt ja erst ab über 2,5 Sekunden, da wird es dann irgendwann zu lang. Aber wenn du halt nicht mal diese 2,5 Sekunden hast, bei dem schnellen Passspiel trotzdem bei über 50% der Pässe unter Druck bist, dann kannst du halt auch nicht einmal durch eine komplette Progression gehen. Auch ein schneller Veteran-Quarterback kann das nicht in der Geschwindigkeit. Und deswegen ist es natürlich einfach, in einem Standbild zu zeigen, oh, da war der Receiver aber offen. Aber wenn man dann halt nicht im Bild mal guckt, wo der erste Read hinging, was das für ein Play war, was das für ein Konzept war und wie er das zu lesen hat, wo da die Matchups waren, wo er als erstes hinguckt, so dann ist das natürlich erstmal einfach zu sagen, oh, wenn er den wirft, dann hat er aber einen Touchdown gehabt. Aber im Endeffekt ist es halt nicht, also ich meine, wenn er den Ball zu lange gehalten würde und gehalten hätte und wie in manchen seiner schlechten Spiele einfach an manchen Stellen nicht den Abzug gezogen hätte, so dann könnte ich die Kritik verstehen. Aber auch da bin ich ganz ehrlich, also ich weiß sowohl beim Coaching-Staff als auch bei Cousins nicht großartig, was sie hätten anders machen sollen an diesem Spieltag. Das war einfach, da ist man einfach an der Front so dominiert worden. Das war einfach zu viel.
Ja, also ich glaube, du spielst ein bisschen auf diesen KJ Osborne Screenshot an, der ja da sehr frei ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Also zumal, ich glaube, Udo war es, der komplett in Cousins reingedrückt wird. Ja, es gab vielleicht ein minimales Fenster, wo er den werfen kann, aber er guckt, glaube ich, zuerst, der erste Read geht nach rechts, wenn ich es weiß. Ja, also es war nicht Cousins bestes Spiel, das will ich auch mal klar sagen, aber es war kein Stinker, da gehe ich voll mit. Von wem ich noch enttäuscht war in der Offense, außerhalb von der O-Line, war tatsächlich Adam Thielen. Also diese Interception, die Cousins hat, auf ihn eine lange Bombe wirft, also die muss er zumindest dann besser verteidigen, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, welcher Corner das war, ist jetzt auch egal.
Greedy.
Bitte?
Greedy.
Greedy Williams. Ja, okay. Die muss er meiner Meinung nach zumindest besser verteidigen. Gut, Adam Thielen, muss man auch sagen, hat dann schon viele Spiele geholt. Das war jetzt kein gutes Spiel. Der letzte Drive ging wieder, aber davor war wirklich wenig. Sodass in der Offense für mich eigentlich nur einer rausgestochen hat. Und das hat PFF ähnlich gesehen, Justin Jefferson. Also der hat seine Leistung gebracht mal wieder.
Ja, alles andere. Mit Abstrichen nur Osborne, würde ich sagen, aber ansonsten.
Osborne, ja. Ansonsten war das sehr traurig. Und ja, es ist schon eine Weile her. Es tut immer noch weh, finde ich. Die Vikings schaffen es jede Woche wieder, einen neuen doofen Weg zu finden, wie man ein Spiel verlieren kann, das eigentlich wirklich winnable ist. Jetzt hoffe ich einfach, dass das nächsten Sonntag ein bisschen besser aussieht.
Ja gut, da muss man ja sagen, also wenn man da jetzt mal voranschaut, das ist ja dann der erste Gegner, wo ich sage, okay, da darf es eigentlich unter keinen Umständen eine Niederlage geben. Mit dem Blick auf den Spielplan war das Bengals-Spiel auch so, aber ich war mir da halt schon nicht sicher, weil die Bengals halt für mich auch ein gutes Mittelfeldteam sind. Also vielleicht nicht ein gutes Mittelfeldteam sind, aber ein Mittelfeldteam. Und das hatte ich in meiner Preview zu den Bengals schon geschrieben. Und das ist ein ekelhaftes Roster. Deswegen hätte man das gewinnen sollen. Aber ich war jetzt nicht komplett überrascht, dass es halt nicht so gelaufen ist. Ich war über die Art und Weise überrascht, aber ich war nicht darüber überrascht, dass die Bengals in dem Spiel kompetitiv sind. Jetzt gegen die Lions, da darf natürlich gar nichts schief gehen. Und ich würde auch mit Blick auf die Saison erstmal sagen, also wenn man diese Saison noch retten will, dann müssen zwangsläufig die nächsten beiden Spiele gewonnen werden. Auch gegen die Panthers, auch wenn die Panthers auch einen guten Start hatten. Und auch durchaus an einigen Stellen ekelhaftes Roster haben. Aber wenn das noch was werden soll, ich meine, wenn wir mal auf den Spielplan gucken, jetzt wird ja immer gesagt, oh, wir haben schon gegen so viele gute Teams gespielt und haben da so gut mitgespielt, aber ich meine, der Spielplan, der wird ja nicht wirklich einfacher. Jetzt hast du bis zur Bye-Week noch die Lions und die Panthers. Panthers auswärts ist schon nicht einfach. Und wenn man dann aus der Bye-Week rauskommt, die drei Spiele danach hintereinander, sind Cowboys, Ravens, Chargers. So. Das. Und dann kommt das Heimspiel gegen die Packers. Und ich meine, also das Heimspiel gegen die Packers, und wenn ich dann in die späte Phase der Saison gucke, dann hat man noch ein Spiel gegen die 49ers, noch ein zweites Spiel gegen die Packers, noch ein Spiel gegen die Rams. Also es ist einfach ein knallharter Spielplan dieses Jahr. Das ist einfach, und deswegen bin ich mittlerweile schon bei den Prognosen, wenn alle sagen, okay, die Vikings sind so ein Fringe-Playoff-Team und könnten noch ins Rennen um die Wildcard eingreifen. Ich bin da schon mittlerweile etwas skeptischer. Qualitativ ohne Frage sind die Vikings ein Team, was definitiv in den Playoffs spielen kann als Wildcard-Team. Aber ob das am Ende dazu kommen wird, bei dem Spielplan? Uff. Also wenn sich da nicht irgendwie großartig was tut, dann ist es halt schon schwierig. Vor allem, weil man dann, wenn es nach der Bye-Week eben weiter in die Richtung geht, eben mit Niederlagen gegen die Cowboys, Ravens und Chargers, was man ja nicht ausschließen kann, dass man eventuell alle drei hintereinander verliert. Da muss man ja auch Richtung Trade-Deadline mal schauen, was man eigentlich mit diesem Kader macht und was man generell für die Zukunft macht, weil bei den ganzen Einjahresverträgen und mit Blick auf auch die Vertragssituation mit Cousins, mit Spielman, mit Zimmer, also so ganz aus der Hand geraten sollte die Saison da nicht. Und also wenn du nicht mit mindestens 3-3 in diese Bye-Week gehst, vor diesen drei Spielen, dann wird das schon kritisch. Und dann kann das schon auch einen gewissen, also dann kann die Stimmung da schon mächtig kippen. Im Moment habe ich das Gefühl, die Stimmung ist noch nicht gekippt, weil jeder irgendwie merkt, okay, man hat zwar jetzt die drei Spiele verloren, aber irgendwie hat man halt trotzdem das Potenzial, ein gutes Team zu sein, weil man mit anderen guten Teams immer irgendwie mitgespielt hat. Aber das lässt sich am Saisonstart halt auch noch relativ einfach sagen. Und auch den vielen Veterans, die jetzt Einjahresverträge unterschrieben haben, mit der Aussicht, um einen Titel mitzuspielen, dann kann man denen das noch erklären. Okay, es war jetzt schwierig, wir haben knapp verloren, das dreht sich noch. Aber wenn das halt jetzt weitergeht, wenn du in die Bye Week mit, ich sag mal, 2-4 gehst, wenn du dann, ich sag mal, 2 der 3 Spiele danach verlierst und dann 3-6 stehst, so dann ist es halt irgendwann schwierig, deinen Veterans noch zu sagen, oh, da ist noch alles drin, das kann noch alles werden. Sondern dann kann es halt schon sein, dass ein paar von denen, die sich eben ausgerechnet haben, hier jetzt nochmal um den Titel zu spielen, sagen, oh, dafür habe ich diesen einen Jahresvertrag aber nicht unterschrieben. Wie wäre es mal, wenn ihr mich traden würdet? Das zusätzlich zu der Situation um Zimmer und Spielman, die meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mindestens eine gute Saison brauchen und jetzt definitiv einen Turnaround so weit brauchen, dass man auch irgendwie in die Playoffs kommt, um sicher den Job zu halten. Puh, schwierig.
Ja, also ich denke nicht, dass es da große Trades gibt, einfach weil Zimmers eben, was du sagst, auf dem Hotseat sitzen wird, wenn das so weitergeht. Das ein bisschen positiv gedacht, wir haben immer noch 2-mal die Lions und 2-mal die Bears, wo ich aktuell auf 4 Siege hoffen kann eigentlich. Ja, ich bleibe einfach mal bei einer Analyse. Wir hatten ja alle eine große Prediction vor der Saison, da hatte ich 8-9 getippt, da bleibe ich aktuell dabei. Alles andere wird man sehen. Ich glaube auch, dass wenn Darisaw vielleicht jetzt bald spielen wird und einfach ein gutes Rookie-Jahr hat, dass da noch was gehen kann in der O-Line und damit die O-Line eben auch das gesamte Team. Und was wir eben auch nochmal sagen müssen, nicht jede Front ist die der Browns. Das, wie gesagt, ein Top-Team, gerade defensiv ist das in der Front ein Top-Team. Es wird auch mal wieder so ein Seahawks-Spiel geben, was in der Front eben, das muss man auch fairerweise sagen, genau das Gegenteil ist. Also die Seahawks konnten den Ball nicht rushen, den Quarterback nicht rushen, was auch daran liegt, dass die Seahawks da einfach schlecht aufgestellt sind. Ist halt so. Von daher denke ich, ist unsere O-Line sicherlich nicht so schlecht wie gegen die Browns, aber auch nicht so gut wie die Seahawks, sondern irgendwo in der Mitte. Und ich habe die Hoffnung, dass Darisaw das ein bisschen, sollte er fit sein und sollte er dann wirklich einigermaßen auch spielen können, die doch ein bisschen stabilisieren wird, weil Rashard Hill war am Sonntag einfach nicht NFL-ready, muss man so sagen. Also ja, du hast Myles Garrett natürlich als Gegenspieler, aber das ist nicht akzeptabel für einen NFL-Starter. Gut, ich wäre durch. Hast du noch was, Jonas?
Ja, du hast Darisaw schon mal angesprochen und deswegen mal so ganz kurz die Frage. Wir haben jetzt die Lions, wo es frontmäßig eher wieder Richtung Seahawks geht, um das mal so zu sagen. Mhm. Jetzt mal angenommen, Darisaw ist fit. Wir haben eigentlich immer die Bye Week angesprochen. Wir haben aber gesehen, wir haben in Woche 6 die Panthers. Dieses Spiel ist wichtig für die Saison. Und die haben wieder eine relativ gute Front. Würdest du jetzt sagen, bei dem Spiel gegen die Lions, okay, da können wir Darisaw mal reinwerfen, wenn komplett fit, um das mal auszutesten, ob er auch gegen die Panthers die Lösung ist? Weil eigentlich, wenn es sich vermeiden ließe, würde ich ungern mit Rashard Hill in dieses Panthers-Spiel gehen. Deswegen jetzt mal die Frage, macht es Sinn? Und natürlich die zweite Frage, glaubst du auch, dass es passieren könnte, dass wir Darisaw gegen Detroit sehen? Und zwar nicht nur im Field Coaching.
Also für mich macht es Sinn. Ja? Natürlich ist es Risiko, aber sind wir ehrlich, Rashard Hill hatte ein gutes Spiel, das war gegen Seattle. Alles andere war schlecht bis wirklich sehr schlecht. Und dann ist die Frage, was hast du zu verlieren? Also wenn, ich weiß natürlich nicht, wie es medizinisch bei Darius aussieht, aber wenn es so aussieht, er hat einfach zu wenig trainiert, aber er kann sich nicht irgendwie wieder verletzen, dadurch, dass er zu früh spielt, dann sehe ich nicht den Downside, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich kann er stinken, ja, aber unser Left Tackle stinkt absolut gerade eh schon. Und Rashard Hill ist nun mal auf jeden Fall nicht die langfristige Lösung, die kann nur Darisaw sein. Von daher, was hast du zu verlieren, ist mein Gedanke. Wenn das, wie gesagt, medizinisch alles okay ist.
Ja, da würde ich nämlich auch mitgehen. Also das ist halt auch so ein Spiel, wo du 10 Pressures zulässt, obwohl dir dein Coach alle Hilfe gibt, die man kriegen kann. Da würde ich dann halt schon sehen, da war die Leine schon für Rashard Hill kurz, weil die Coaches eben schon wussten, okay, das wird schwierig mit dem, auch wenn es eben gegen Myles Garrett war. Aber wenn selbst das in einer derartigen Weise kaputt gemacht wird, und ich meine, auch das war Luke Braun auf Twitter, der einen Cut-Up einfach hochgestellt hat, mit jedem Pass-Rush-Rap, wo Rashard Hill am Ende auf seinem Hintern gelandet ist, und zwar clean auf seinem Hintern gelandet ist, und du da eine Montage von nicht ein oder zwei Plays hast, sondern ich glaube 5 oder 6 in einem Spiel, dann ist das nicht mehr akzeptabel. Und dann muss ich halt schon sehen, ich habe meinen Rookie-First-Rounder und wenn er fit ist, dann hat der zu spielen.
Ja.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Natürlich im weiteren Wochenverlauf vermutlich nicht mehr ganz so lange von heute, weil die Review ja ein bisschen später war, wird es dann auch wieder einen Purple People Talk dazu geben. In dem Sinne, habt trotzdem eine schöne Woche und Skoll.
Skoll Vikings!